Ich kann aber kurz zwei Sätze sagen, wie bin ich auf dieses Thema gestoßen, weil dieses Thema begleitet mich seit ungefähr 15 Jahren. Ich bin nicht so alt, wie ich aussehe. Ich habe Erzieherausbildung gemacht, beziehungsweise ich habe Sozialassistentenausbildung gemacht, weil ich die Faxendicke hatte von schulischen Ausbildungen. Und die Erzieherausbildung fand ich ehrlich gesagt schrecklich. Es war eine Frauenwelt und unsere Ausbildung bestand aus Planungsbögen ausfüllen, wo ich keinen Sinn drin gesehen habe. Dann durften wir noch kochen und basteln. Es war ziemlich grässlich. Und erst im ersten Praktikum, was ich in einem Waldorf-Kindergarten gemacht habe, was schrecklich war. Ich dachte, das ist etwas Cooles, Alternatives. Ich habe festgestellt, es ist eine Sekte und grässlich. Aber da habe ich erkannt, ich muss hier weitermachen. Und nach dieser Erstausbildung, ist ja so eine Zweitkraftausbildung, habe ich ein bisschen gejobbt. Und ganz schnell wurde das Thema an mich herangetragen. Schon im zweiten Ausbildungsjahr, im Jahrespraktikum, im Kindergarten. Das war auch nichts, wo ich besonders heiß drauf war, im Kindergarten ein Jahr lang zu arbeiten. Aber war ganz schnell klar, wir brauchen jemanden für die großen Jungs und wir haben keinen Mann hier. Weder im Kindergarten noch im Hort. Naja, und dann ging es weiter. Ich habe in der Kinderkunstschule gearbeitet und da kam das gleiche Thema auf. Ja, mit den Mädels können wir ja tolle Projekte machen, aber die Jungs sind ein Problem. Und so habe ich mich immer mehr in dieses Thema reingearbeitet. Und 2003 haben wir dann angefangen. Wir waren so eine Crew von 4 Leuten. Wir waren Teil von so einem selbstverwalteten Jugendverein bei uns in der Region. Und wir haben gesagt, wir machen was für Jungs. Wir machen eine Arbeitsgemeinschaft auf. 4 Erzieher oder angehende Erzieher und Co. Wir wollen Jungs das anbieten, wo wir immer Bock drauf hatten als Jungs, was aber keiner gemacht hat. Wir wollen Abenteuerfreizeiten anbieten, wo nicht alles total safe und durchorganisiert ist, sondern wo noch echtes Abenteuer zustande kommt. Also, wir gehen in den Wald und es ist nicht durchgeplant, wo wir heute übernachten werden. Wir haben tatsächlich nur eine Plane mit. Und wenn es regnet, gehen wir nicht wieder nach Hause, sondern wir ziehen es durch. Das war so dieser Ansatz und dann haben wir 5 Jahre lang Abenteuerfreizeiten gemacht, teilweise bei uns da in der Region und einige in Schweden. Haben uns mal 2 Wochen auf einer einsamen Insel aussetzen lassen oder sind 2 Wochen wandern gegangen mit den Jungs, halt mit Plane und Seilen im Gepäck und alles Weitere. Gucken wir mal. Ja, und das war alles noch zu Zeiten, als ich noch ohne den Herrn gelebt habe, also in meinem alten Leben. Und in der Bekehrungszeit, in der Zeit davor, ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen, das Team hat sich aufgelöst. Wie gesagt, ich habe fürs Jugendamt gearbeitet und jetzt wurde einfach immer klarer, das ist dringend wieder dran, das ist ein ganz wichtiges Thema und wie wir gleich sehen werden, die Welt hat dieses Thema schon seit Jahren, seit Jahrzehnten auf dem Schirm und wir als Christen hängen da ein bisschen hinterher, obwohl es doch für uns die ganz wichtige Aufgabe ist. Da haben wir ja gestern und auch heute Morgen schon drüber gesprochen. Wir sollen die nächste Generation Männer prägen. Wir sollen die zubereiten. Ja, und so kam unter anderem dieses Wochenende zustande. Wir hatten das gleiche Thema vor einem Jahr bei uns in der Gemeinde zu einem Thementag. Und so kam auch die Jungenfreizeit jetzt zustande. Wo wir zusammen mit Johannes Pflaum, der jetzt seine Freizeitarbeit eingestellt hat, aus verschiedenen Gründen, aber noch sehr mit ganz viel Herzblut an diesem Thema hängt, Jungszeltlager. Und dann haben wir gesagt, komm, dann tun wir uns zusammen. Wir organisieren den Rahmen für die Freizeit und du kommst für einige Tage vorbei und machst mit uns die Bibelarbeit und bringst dich ein, soweit es deine Ressourcen halt zulassen. So, so kam dieses Thema bis hierhin zustande und ich hoffe, da erwächst noch viel raus. Meine Hoffnung ist, dass im Idealfall jeder von euch nach Hause geht und entweder das, was er sowieso schon macht, weitermacht mit etwas mehr Power im Akku, mit vielleicht auch ein paar neuen Ideen, mit Bekräftigung durch Brüder und diejenigen, die noch sagen, ich weiß noch nicht, was ich machen soll, bald damit anfangen. was zu machen. Auch mit dem Risiko, zu sagen, okay, das war noch nicht das langfristige Projekt, was ich wohl machen soll. Das war noch die Übungssession. Aber die ist auch gut. Also meine Hoffnung ist, dass in ein paar Wochen jeder von euch da, wo Gott ihn hinstellt, am Ball ist zu diesem Thema. Sei es in der eigenen Familie, mit den eigenen Söhnen oder auch mit den Neffen oder, mit den Cousins und oder in der Gemeinde. Jungs, wie sind die Jungs? Ich blätter euch mal um. Jungfarbe ist blau, ne? Entschuldigung. Das sind kleine Jungs, ne? Okay, alles klar.
Entschuldigung.
Ich sag euch mal, wie Jungs sind. Ich habe hier so eine kleine Sammlung, die stelle ich ja nachher wieder aus, hinten auf den Stühlen. Arm sind die Jungs. Die armen Jungs. Mehr Pillen, häufiger in der Klinik. Psychotherapeuten sorgen sich um die jungen Männer. So, und jetzt nehmen wir eine bewusst unmaskuline Farbe. Jungs sind arm. Krank. Psycho. Ihr könnt da nachher mal reingucken. Das ist ein relativ aktueller Artikel von letztem Jahr. Ja, 4. Juni letzten Jahres. Die armen Jungs. Frag mal die Zeit, die sagt, Jungs sind so. Ja, wie sind sie denn? Sie versagen in der Schule und treiben ihre Eltern in den Wahnsinn. Darum müssen sie manchmal raus aus dem Klassenzimmer und rein ins Leben. Aha. Wir haben da hinten auch einen Fokusartikel mit der Überschrift Schule ist nichts für Jungs. Also Jungs sind, wir setzen hier bewusst die Fragezeichen hinter, aber was kommt an in der Öffentlichkeit, wie sind denn die Jungs? Also, behauptet wird Schulversager, treiben Eltern in den Wahnsinn. Eltern lassen wir weg, die treiben generell in den Wahnsinn. Also, aber Jungs sind halt so. Nochmal Zeitwissen. Sie sind keine Kinder mehr, aber noch nicht Mann geworden. Wie schwierig diese Zeit des Wandels für Jungs ist, zeigt sich zuerst in der Schule. Sie verweigern sich, das müssen wir natürlich festhalten. Verweigerer. Sie verweigern sich. Was hilft? Die Praxis, die Theorie und wenn Eltern sich an die eigene Pubertät erinnern. Darum geht es im Artikel. Und dann heißt es da weiter, nichts wie raus, Jungs sind die Verlierer im Bildungssystem, das echte Leben ist die bessere Schule für sie. Bildungsverlierer. Das ist übrigens eine Zuschreibung, die ziemlich häufig vorkommt. Bildungsverlierer. Aber es geht noch krasser. Junge Männer, die gefährlichste Spezies der Welt. Der Spiegel. Es ging um U-Bahn-Schläger, das war der Aufhänger. Und dann dieses Thema junge Männer überall in der Welt, wo es Probleme gibt, sei es in Gaza oder in Berlin-Neukölln. Das Problem sind die jungen Männer, die sind gefährlich. Also gefährlich sind Jungs scheinbar. Vor allem, wenn sie auch noch älter werden. Gefährlich? gefährlichste Spezies der Welt. Also ich gebe das hier mal rum, wer da mal einen Blick reinwerfen mag oder draufwerfen. Zum Glück weiß der Fokus, was Männer wirklich wollen. Interessant ist, ich hätte vom Fokus nicht allzu viel Positives erwartet zu so einem Thema mit so einer reißerischen Überschrift. Ich war positiv überrascht. Hier sind so Zuschreibungen an dem Kerl. Mein Herz glaubt, ich will treu sein. Mein Kopf fragt, bin ich auch ein Alpha-Softie? Mein Bauch will jagen und Tiere essen. Meine Eitelkeit sagt, ich ziehe an, was ich will. Mein Weg, Arbeit ist nicht alles. Und mein Trieb schreit, Sex geht immer. Also es ist halt immer noch Fokus. Im Artikel selbst sind einige doch sehr, sehr positiven Sachen, dass Väter mehr Zeit mit ihren Kindern und gerade mit ihren Söhnen haben wollen. Dass Väter mehr darüber nachdenken, wie prägen sie oder wie sollten sie ihre Kinder prägen. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, es ist so eine reine Sex-and-Crime-Geschichte. So sind wir Männer halt. Aber es ist ein Thema. Aber Fokus, einige Jahre zuvor, das benachteiligte Geschlecht, arme Jungs. Arme Jungs. Arm haben wir ja schon. Benachteiligt sind sie übrigens auch. Arme Jungs. Da geht's schon. Geo schrieb vor 12 Jahren schon. Titelstory. Jungs, werden Sie die Sorgenkinder unserer Gesellschaft? Die Welt hat dieses Thema voll auf dem Schirm. Wieder hier rumgehen. Und letztes, oder warte mal ganz kurz. Ah ne, 3 Jahre schon alt. Die Zeit, das Ende des weißen Mannes. Jahrhundertelang hat er die Welt beherrscht, vorbei. Mächtig werden jetzt Frauen, Schwarze, Latinos, Aufsteiger in Indien oder China. Der weiße Mann muss sich neu erfinden. Also wir können jetzt hier noch viele weitere Begriffe zusammenklauben. Was macht das mit uns Männern? Wie gesagt, keine Angst, wird keine Therapiesitzung, trotz dieser Frage. Was macht das mit Männern? Was macht das mit Jungs? Auch wenn unsere Jungs nicht hoffentlich allzu oft Fokus oder die Zeit lesen. Die kriegen das mit. Das sind ja nicht die einzigen Medien, die das kommunizieren. Jungs sind gefährlich. Das erleben wir im Kontext von Schule, im Kontext von Jugendamt. Und das haben wir auch an manchen Aussagen so mit durchlaufen gehört. Also Jungs sind eher die Schwierigen, tendenziell. Und fragt Lehrerinnen, mit wem sie die großen Probleme haben. Das sind die Jungs. Mit wem haben wir ein Gewaltproblem? Mit den Jungs. Siehe Spiegel. So überspitzt das Ganze auch ist, aber wer sind die Problemkinder? Wer sitzt in den Kinder- und Jugendpsychiatrien? Wer sitzt in den Jugendknästen? Wer sitzt bei den Kinderärzten auf der Warteliste für ADHS-Check? Wer versagt häufig in der Schule? Das kriegen wir mit. Das hat auf uns eine Wirkung. Auch mit festem Standpunkt, den wir haben und auch mit einem ganz festen Fundament. Das hat Wirkung auf uns. Uns wird seit ungefähr 50 Jahren, etwas länger sogar, erzählt, das Problem ist, genau wie die Zeit es getitelt hat, der weiße Mann. Also das Schlimmste an Potenzial, was wir mitbringen können, ist, männlich, weiß, heterosexuell und das auch noch gut finden. Damit sind wir tendenziell, wie heißt das nochmal, was wir damit sind? Täter. So sind Täter, die im Idealfall auch nur Opfer ihrer Umstände sind und Opfer anderer Täter sind, die aber tendenziell weiß, männlich, heterosexuell sind. Ja, das ist eine ganz gefährliche Mischung, wenn man der öffentlichen Meinung trauen darf, den Medien trauen darf und der Branche, zu der ich selber lange gehört habe, der ganzen Pädagogen- und Therapeutenbranche. Das sagen ja nicht alle Pädagogen und Therapeuten, aber der große Mainstream kommuniziert genau das und kriegt vor allem das eingeimpft. Was macht das mit unseren Jungs? Genau das kriegen sie direkt oder indirekt um die Ohren gehauen. Ihr könnt nicht still sitzen. Ihr könnt euch nicht an die Lernmethoden anpassen. Mit euch haben wir das Problem. Die Mädels, die laufen ja ganz gut. Das Ganze hat Gründe, da kommen wir ja auch gleich drauf. Denn das Spannende ist, vor wenigen Jahren war das nicht so. Vor wenigen Jahren gab es keine ADHS-Diagnose zum Beispiel. Da gab es auch die Diagnose hyperaktive Kinder, auf jeden Fall nicht im öffentlichen Raum. Jungs waren die Bildungsgewinner. Die meisten Abiturienten, die meisten Studenten waren männlich. Was ist passiert? Wir können heute annehmen, jetzt kommt es erst raus, dass es schon immer so war. Aber ganz faktisch war es halt nicht immer so. Es hat sich was geändert. Und das schauen wir uns gleich an. Ich habe, habe ich das richtige Paper? Wartet kurz. Das sieht gut aus. Ich habe ein Paper und lasst uns erstmal hier die Vorderseite hier anschauen. Und während das rumgeht, darf ich euch schon mal fragen. Wusstet ihr schon? Der plötzliche Kindstod tritt meist auf bei Jungs. Okay. Also das können wir jetzt hier im Prinzip noch mit ergänzen auf unserer Liste. Bei der Geburt sind Jungen der Entwicklung der Mädels ungefähr 2 Wochen hinterher. Und das Ganze steigert sich noch eine Zeit lang. Genau. Da wird ein Abstand von ungefähr 2 Jahren Entwicklungsunterschied raus. Aus 2 Wochen am Anfang. Die Jungs kapieren oft, wenn nicht sogar meistens, das erste Mal wirklich, dass sie Kerle sind. Wenn sie im Stehen pinkeln, wenn sie das lernen. Also es ist nicht so, wenn man das jetzt nicht fördert, erkennen sie das nicht. Das ist nicht der Umkehrschluss. Aber das ist der Moment, wo sie kapieren, sie haben vorher schon verstanden, ich bin nicht Mama. Am Anfang denken die, ich bin Mama. Mama und sie, das ist eins. Ein Organismus. Und das glauben die noch eine ganze Zeit, nachdem es schon gar nicht mehr so ist. Und das ist ja oft bei den Müttern ganz ähnlich. Bei den Kindern halt noch intuitiver. So, und dann verstehen sie irgendwann, ich bin nicht Mama. Und dann kommt der nächste Schritt, und das ist dieser, der oft damit nochmal so begreiflich wird für die Jungs, im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin auch nicht wie Mama. Wie Mädels verstehen irgendwann, kriegen im Prinzip nochmal die Bestätigung obendrauf, ich bin wie Mama oder ich werde halt wie Mama. Und die Jungs merken dann, wow, ich bin nicht nur ein Teil, also nicht ein Teil von Mama, sondern ich werde auch nie wie Mama. Ich bin anders. Und das ist ungefähr auch das Alter, wenn der Vater nochmal eine ganz besondere Wichtigkeit bekommt. Obwohl die Mutter auch noch natürlich ganz zentrale Bezugsperson ist. Aber spätestens in diesem Alter von 2,5, 3, 3,5 Jahren werden Väter nochmal ganz besonders wichtig, weil die Jungs dann kapieren, wow, ich bin ein anderer, ich bin nicht so einer. Wie Mama? Was bin ich denn dann für einer? Ja, da braucht sie auch einen, an dem sie sich orientieren können. Spätestens dann. Also bitte nicht so lange warten und also fangt nicht an, euch um euer Kind zu kümmern, wenn es 3 ist. Bitte macht das vorher schon. Aber dann, ab dann brauchen die Jungs nochmal ganz besonders Männer um sich. Und wir hatten, oft ist es wirklich dieses im Stehen pinkeln, was ihr von irgendwem gezeigt bekommen. Und das ist so, die können das nicht, wir können das. Aha. Genau. Ja, erstmal ist es eine Enttäuschung für ein Kind. Also, wir wollen das nicht dramatisieren, aber es ist ein Stück weit eine Enttäuschung, weil das Kind, wie gesagt, kapiert, ich bin auch nicht wie Mama. Und Mama ist der, das ist das Universum erstmal. Und dann gibt es noch so ein paar Randfiguren in dem Universum. Und auf einmal werden die immer größer, diese Randfiguren, und kriegen eine neue Rolle. Und die wichtigste Person dabei ist dann Papa. 2 von 3 Bettnässern, das sind Jungs. Also ab dem 7. Lebensjahr. Vorher. Sprache auch schon gegendert hier, ne? Sehr schön. Kinder mit Aufmerksamkeit und Hyperaktivitätsstörung. Also ADS, ADHS-Kinder. Zappel-Philipp-Syndrom, so im Klatschpresse, Volksmund. Bis zu 90% Jungs. Ja, wie kommt denn das? Also eine Krankheit, von der bis vor wenigen Jahren noch nie jemand was gehört hatte. Der Teil der heutigen Mediziner und Therapeuten zufolge war die Menschheit also 6.000 bis 7.000 Jahre lang zu doof zu erkennen, dass es das gibt. Jetzt sind wir einen Entwicklungsschritt weiter. Jetzt haben wir es kapiert. Das ist eine Theorie. Ich würde eher die andere Herangehensweise fragen, wenn es das bis vor wenigen Jahren nicht gab, wo kommt denn das her? Da kann es nämlich nur 2 Möglichkeiten geben. Entweder es ist wirklich eine neue Krankheit entstanden, dann muss ich irgendwas verändert haben, also Umwelteinflüsse, Gesellschaft, soziale Beziehungen, oder es wurde eine neue Krankheit kreiert, um ein Verhalten zu pathologisieren. Also wenn es Abweichler gibt von dem, was ein Gesellschaftsarchitekt will, dann pathologisiere ich. Das hatten wir in der Sowjetunion, das hatten wir im Dritten Reich, wenn sich jemand krankhaft, dann wird er in die Psychiatrie gesteckt, weil dann braucht er auch gar nicht mehr argumentieren, dann ist er halt irre. Wir kennen das von Homophobie. Ja, eine Phobie ist eine behandlungswürdige Angststörung. Das ist eine Phobie. Und wenn ich dann möchte, dass die Leute die Schnute halten, die irgendwas Kritisches zum Thema Homosexualität sagen oder irgendwie kritische Nachfragen haben, du bist homophob, das ist nicht sowas wie du bist doof, sondern du bist doch krank. Du brauchst eine Therapie. Das ist die Aussage. Und dann habe ich zumindest die Hoffnung, wenn ich solche Methoden anwende, denen glaubt eh keiner mehr. Aber die sind doch krank. Wir haben in den USA zum Beispiel bei sogenannten Speech und Hate Crimes, das ist, wenn man falsch über Homosexualität geredet hat, zum Beispiel, dann wird man zum Sozialtraining geschickt, teilweise. In England ist es das Gleiche. Also du bist krank und wir schicken dich jetzt hier zum Training, damit du wieder dich normal benehmen kannst. So, pathologisieren. Wir werden da nochmal drauf eingehen, was ist denn das mit ADHS, aber es ist ein Jungsthema hauptsächlich. Es gibt auch eine kleine Handvoll Mädels, die davon betroffen sind, die davon diesen Stempel bekommen und die auch die Medikamente bekommen. Aber es ist zu 85 bis teilweise über 90%, sagen die Statistiken, sind Jungs. Bei den, in Anführungszeichen, erfolgreichen Selbstmordversuchen 70-80% Jungs. Mädels machen häufiger Selbstmordversuche, aber oft mit einem in Form von einem Hilfeschrei. Also ich brauche Aufmerksamkeit, es geht mir so dreckig, merkt es doch mal endlich. kümmert euch doch mal um mich in dieser Form. Das ist noch kein Selbstmord. Nein. Aber genau, also in einer Form, wo es ernst genommen wird, aber eher nicht lebensbedrohlich ist. Das machen häufiger Mädchen. Die Jungs, in der Mehrzahl, wenn sie einen Selbstmordversuch machen, haben sie das Ziel, zu sterben dabei. Und ja, 70-80% von denen, die einen Selbstmordversuch bis wirklich zum Tod ja, durchziehen, das sind die Jungs. Ja, dank Inklusion gibt es ja bald keine, also Sonderschulen gibt es sowieso nicht mehr, weil das der falsche Begriff ist. Förderschulen sollen ja auch nach und nach abgeschafft werden, dank Inklusion. Aber das ändert den Bedarf nicht, der dahinter steht. 62% der Schüler und Schülerinnen, der Schüler mit Lernbehinderungen. Jungs, 82% mit Verhaltensstörungen, die deshalb eine spezielle Beschulung brauchen, sind Jungs. 82%. Mit Sprachbehinderung 72% und insgesamt ungefähr zwei Drittel aller Förderschüler sind Jungs. 97% der Häftlinge im Jugendstrafvollzug. Jungs. 97%. Ja. Wir überspringen den nächsten Punkt, weil wir da gleich drauf kommen. Aggressives und dissoziales Verhalten als Diagnose, als psychiatrische Diagnose. 75% Jungs. 2/3 der minderjährigen Asthmatiker. Jungs. Also zeigt das bloß euren Jungs nicht. Die können ja nur depressiv werden, ja, wenn man sowas hört. Aber das sind einfach faktische Zahlen. Bis zum 15. Lebensjahr haben 95% der Jungs sexuelle Erfahrungen. Natürlich. Also wir fragen da erstmal nicht nach dem Grund, ich habe auch zu wenig Ahnung von Medizin. Also einfach faktisch, Asthma ist zum größten Teil ein Jungenthema. Also die beim Kinderarzt sitzen als Asthma-Patienten sind einfach zum größten Teil Jungs. Welche Gründe es haben mag, ob ihr Körper da eher zu neigt, ob es Lebensweise eher abverlangt, kann ich nicht so sagen. Wir sind einfach nur bei den kalten Fakten. Ja, also bis zum 15. Lebensjahr 95% sexuelle Erfahrung, nicht unbedingt mit anderen. Aber haben sie. Gewalttäter zu 90% Jungs. Ja, da sind wir schon wieder bei einer Statistik, wo man vorsichtig mit sein muss. Asthmatiker, das ist relativ einfach. Gewalttäter 90% Jungs. Stimmt es? Es gibt auch andere Statistiken. Es gibt Statistiken, dass mindestens 1/3 der Gewalttaten inzwischen von Mädels und jungen Frauen begangen werden. Der übernächste Punkt ist so ähnlich. Das ist ein Punkt, den ergänzt bitte einmal. 90% der Sexualstraftäter waren einmal Jungs. Also mit anderen Worten, 90% der Sexualstraftäter sind Männer. Da gibt es inzwischen ganz, ganz viele andere Zahlen. Zum Beispiel Kinderschutzbund Hamburg hat eine große Beratungsstelle, großes Beratungsangebot zu dem Thema. Und ich möchte nicht den Kinderschutzbund besonders hypen. Das ist, finde ich, aus christlicher Sicht keine besonders lobenswürdige Institution. Aber die haben inzwischen 2/3 der Beratungsplätze und Therapieplätze für Täter bei sexuellem Missbrauch sind Frauen. 2/3. Nee, es ist noch ein riesen Tabu. Das Ding ist einfach, die in den Beratungsstellen, also sowohl von die Opfer von sexuellem Missbrauch, sagen viele Beratungsstellen inzwischen, außer die feministischen, Großteil der Täter scheinen Frauen, vor allem Mütter, zu sein. Das widerspricht natürlich der ganzen These, die in den 80er, 90ern verbreitet wurde, von den feministischen Beratungsstellen wie Wildwasser, Zartbitter und Co. Männer sind die Täter, Männer sind gefährlich, hier sind wir wieder. Väter sind gefährlich, passt auf eure Kinder auf, trennt euch lieber von euren Männern, damit schützt ihr eure Kinder. Jeder Mann ist ein potenzieller Täter. Diese ganzen Phrasen lösen sich immer mehr in Luft auf. Und es wird aus gleicher Quelle gesagt, wenigstens 70% der Betroffenen sind Jungs. Also, wie gesagt, gerade diesen Punkt, der wird immer mehr in Frage gestellt. Wir sehen, diese Zahlen wurden extrem gehypt von bestimmten feministischen Zirkeln. Sowohl was die Zahlen insgesamt betrifft, als auch gerade was Männer als Täter und Mädchen als Betroffene betrifft. Also es ändert ja nichts an dem Leid für die Betroffenen. Aber wir sehen, auch da steckt ja eine gewisse Zielrichtung hinter. Ne? Also in den 80ern haben Wildwasser und Zartbitter Zahlen herausgegeben, demnach jedes dritte bis vierte Mädchen missbraucht wird, und die meisten davon innerhalb der Familie, also vor allem vom Vater. Jungs, wollt ihr Männer werden? Männer, die sind gewalttätig, die missbrauchen ihre eigenen Kinder. Das macht was. 25% aller Jungs wachsen ohne männliches Vorbild auf. Tatsächlich sind es mehr wahrscheinlich. Denn das sind nur die Jungs, wo wirklich kein Vater im Haus ist. Wie viele haben wir, wo ein Vater im Haus ist, aber ja, er wohnt da halt. Aber der muss halt arbeiten und der muss sich auch mal ein bisschen um sein Hobby kümmern und der muss auch in der Gemeinde mal Dienst tun. Und das Auto, das hat auch echt viel Kohle gekostet, da brauchst du auch Zeit für. Und verbringt ja auch Zeit mit seinem Sohn, wenn er ihn zum Fußball bringt. Und sie essen ja auch meist zu Abend zusammen. Also wir können davon ausgehen, dass es eher so 40-50% der Jungs sind, die entweder ohne männliches Vorbild, also in der Familie aufwachsen, oder mit einem, was allerhöchstens im Idealfall ein Ferienvorbild ist. Prozent aller Jungen brauchen Verständnis und greifbare Vorbilder. Die meisten Jungen brauchen klare Hierarchien, feste soziale Strukturen, um lernen zu können. Sonst geht das gar nicht. Und fast 100% aller Jungs werden einmal Männer. Die anderen sind das mit den erfolgreichen Selbstmordversuchen und die Unfallopfer und die von Krankheit Betroffenen. Kein Junge wird eine Frau. Höchstens ein verstümmelter Mann. Das ist übrigens auch ganz gut, wenn wir das unseren Jungs weitergeben. Alle Jungs werden Männer. Manche Jungs werden verstümmelte Männer. Das ist dramatisch, das ist traurig. Hast du? Ja. Das wäre super. Könnten wir das Mittagessen so ein klein bisschen noch verschieben, um eine Viertelstunde?
Viertel vor eins?
Ja, genau, das wär super. Okay, wir machen gleich Pause. Wir gucken uns anschließend hier gleich einmal an. Gott schuf sie als Mann und Frau. Warum sind Männer so, wie sie sind? Warum sind Jungs so, wie sie sind? Und wo ist das Problem heutzutage? Wer von euch, also es gibt keine Noten, wer von euch hat den Text gelesen in dem gelben Heftchen? Oh, warte, es gibt doch Noten. Vorgelesen ist auch gut. Quatsch, im orangen Heftchen, genau, sorry. Wir machen gleich schriftlichen Test, das ist kein Ding. Nein, das ist sehr gut, wenn ihr da schon reingeschaut habt und das hoffentlich auch gelesen habt. Wir schauen uns nämlich gleich an. Wir haben jetzt ein bisschen geguckt, was wird Jungen zugeschrieben und was ist aber auch faktisch ihre Realität. Wie gesagt, sie sind Problemkinder. Sie sind die eher im Knast sitzen, eher in der Psychiatrie sitzen, eher im Krankenhaus sitzen, eher auf der Sonder- oder Förderschule oder in der I-Klasse sitzen mit einem Betreuer daneben. Sie sind die eher Pharmazeutika kriegen zur Verhaltenskorrektur. Das ist Fakt. So, und jetzt gucken wir uns, wie sind Mann und Frau, aber besonders, wie ist der Mann geschaffen? Was ist das für Potenzial? Was sind das für Bedürfnisse? Und was sind das aber auch für Risiken? Und was passiert mit den Jungs heute? Ich gebe euch noch einen mit. Den Artikel braucht ihr nicht jetzt lesen. Den könnt ihr einfach mal mit nach Hause nehmen. Der ist von Eckart Kuhler. Vielleicht kennt ihr Agens e.V., die sich in Niedersachsen gegen den Bildungsplan sehr, sehr engagieren. So ein Anti-Gender-Verein. Und Eckart ist ein ist wirklich Überzeugungstäter, ganz, ganz lieber. Ich gebe euch das aber, ich habe hier hinten drauf ein Bild kopiert, das habe ich abfotografiert aus dem Schaufenster der Partei Die Linke in Weimar letztes Jahr. Und da drauf ist, ihr kennt diese Kette, der Affe, der Höhlenmensch, der Jäger und dann der moderne Mensch. Und dann im letzten Schritt steht da so eine Businessfrau und darunter steht, wir sind noch nicht am Ziel. Das ist Realität, in der Jungen auch leben. Das Ideal, das gebe ich jetzt mit in die Pause, das Ideal ist weiblich. Postmodern weiblich. So, wir treffen uns um halb wieder, würde ich sagen. Ne?